TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Ein neuer Hund und oder eine neue Katze werden oder sollen liebevoll in die Familie aufgenommen werden. Was für ein schöner und unvergesslicher Tag, keine Frage. Es kommen die ersten Tierarztbesuche und die ersten tierärztlichen Folgeuntersuchungen postpartum, also nach der Geburt, nach der Übernahme des vierbeinigen Lieblings. Wenn sich alles gut und unauffällig darstellt, ist nach der ersten Untersuchung die Aufregung und der kleine Stress spätestens nach dem ersten Leckerchen vergessen. Aber was ist, wenn es plötzlich vielleicht Auffälligkeiten gibt? Ein Herzgeräusch, ein zu geringes Leistungsvermögen der Tiere oder andere Symptome, die uns allen ans Herz gehen? Wie du deutlich hören kannst, liegt mir das Thema Herzerkrankungen heute besonders an demselbigen und ich habe mir dafür einen Experten auf dem Gebiet der Kardiologie mit ins Boot geholt. Einen Kardiologen und Kollegen, der heute das Augenmerk auf die Tierhalterberatung durch die TFAs richten wird. Wie kann im Vorfeld beraten werden? Worauf muss geachtet werden? Welche Punkte kann ein interessierter Tierhalter, eine interessierte Tierhalterin im Blick haben? Und vieles mehr. Peter Zufall ist Resident des ECVIM-CA Cardiology. Er hat die Zusatzbezeichnung Kardiologie und ist ein Mitglied im Collegium Cardiologicum, eingetragener Verein. Er arbeitet bei den Kleintierspezialisten in Berlin, einem großen Überweisungszentrum, insbesondere auch für angeborene Herzerkrankungen bei Hund und Katze. Hallo lieber Peter und schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei dieser Herzensangelegenheit dabei zu sein.
Ja, hallo liebe Claudia, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre und Freude bei all den Kardiologen, die es so im deutschen Raum gibt, dass du mich da rausgepickt hast. Das freut mich wirklich sehr.
Ich habe eine gute Wahl getroffen, würde ich mal sagen. Peter, du arbeitest in einer sehr großen Klinik in Berlin und hast tagtäglich mit vielen Hunden und Katzen unter anderem im Bereich Herzerkrankungen zu tun. Wie oft siehst du Herzerkrankungen bei euch in der täglichen Sprechstunde und wie hoch ist der prozentuale Anteil bei Hund und Katze? Das würde mich jetzt mal als erstes interessieren.
Ich glaube, wir sind dafür, oder die gesamte Tierärzteschaft in Deutschland, nicht so sehr repräsentativ, weil wir sind ein spezialisiertes Zentrum. Das heißt, ich mache den ganzen Tag und ich habe das Privileg, den ganzen Tag nichts anderes zu machen als Herzuntersuchungen. Entsprechend ist meine Sprechstunde von morgens bis abends mit Herzkranken oder potenziell herzkranken Hunden und Katzen quasi gefüllt. Aber wenn man so in der Summe sich das anguckt, ist es so nach Studienlage, dass roundabout 10% aller Patienten, die halt so eine Tierarztpraxis betreten, herzkrank sind. Genau.
Möchte ich noch mal ganz kurz innehalten, Peter. Okay, Herzerkrankungen gibt es viele. Es gibt angeborene, es gibt idiopathische, also da ist die Ursache nicht bekannt. Und es gibt die sogenannten erworbenen Herzerkrankungen, also im Laufe des Lebens entstandene. Es gibt gerade bei älteren, kleineren, sogenannten, ich sage immer Einhandhunderassen, die Herzklappenerkrankungen. Und man nennt diese Herzerkrankung auch myxomatöse Mitralklappenendokardiose, im Englischen MMVD. Und bei bestimmten Rassen großer Hunde, sogenannte Herzmuskelerkrankungen, die dilatative Kardiomyopathie, kurz DCM genannt. Wie häufig siehst du diese beiden Erkrankungen bei dir oder euch in der Klinik, wenn du die Herzuntersuchungen machst? Also jetzt gehe ich mal ganz speziell auf zwei Erkrankungen ein.
Also ich finde es erstmal lustig, dass du auch das mit diesen Einhand-Zweihandrassen machst. Ich nehme mich tatsächlich bei den Vorträgen, die ich mache, auch immer so, der Hund, der mit einer Hand hochheben kann, Mitralklappe, für den man zwei Hände braucht, Kardiomyopathie. Also es ist tatsächlich so, dass die Mitralklappen-Endokardiose mit Abstand die häufigste Herzerkrankung ist, die wir so sehen. Also 70% aller Hunde haben eben eine Mitralklappenerkrankung. Entsprechend sind das die Patienten, die auch ich mit Abstand am häufigsten in meiner Sprechstunde sehe. Und was die dilatative Kardiomyopathie anbelangt, die sehen wir tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig häufig. Vor allem die klassischen Rassen von früher sieht man gar nicht mehr so oft, weil eben das Zuchtmanagement gut ist. Aber die kriegen wir tatsächlich gar nicht mehr so häufig zu sehen, ehrlich gesagt. Also ja, kommt immer wieder mal vor. Aber die Mitralklappe ist mit Abstand das, was ich am häufigsten in der Sprechstunde habe.
Super, Peter, dass du das jetzt nochmal so gerade eingruppiert hast, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob bestimmte Rassen eben eine höhere Neigung, man nennt das ja auch Prädisposition, aufweisen, an einer bestimmten Herzerkrankung zu erkranken. Und die Einhandhunde, hatten wir schon gesagt, das hast du schön zusammengefasst, haben sehr häufig die Mitralklappenendokardiose, und die DCM, also die Kardiomyopathie, die Dilatative, die kommt eher bei den Zweihandhunderassen dann auf oder tritt sie auf. Interessant zu hören, dass ihr es weniger seht. Und das finde ich natürlich auch beruhigend, weil hast du denn aus der Vergangenheit, konntest du dann auch irgendwie, sage ich mal, da eine Zahl nennen, wie viel dann da bei euch mit DCM auftraten oder bei euch vorstellig wurden? Und hast du vielleicht auch noch nicht nur diese reinen Rassehunde, die das aufweisen, sondern vielleicht auch Mischlinge, die aus diesen bestimmten Rassen eben halt dann bei euch vorgestellt werden, die dieses Problem haben könnten?
Ja, also wenn wir generell sprechen, welche Rassen waren es denn so oder von welchen Hunden sprechen, weil die das gerne haben. Ich meine, der Prototyp der DCM ist nach wie vor der Dobermann. Aus denen kriegt man das auch nicht raus. Ja, also wenn wir jemanden sehen, der es hat, dann sind es eben häufig die Dobis. Dann natürlich deutsche Doggen, Irish Wolfhound, also Irish Wolfshunde, die sind ganz weit vorne mit dabei. Und ja, wenn man halt so Mischlingshunde hat, wo eben beispielsweise eine dieser Rassen mit dabei ist, dann haben die natürlich auch ein höheres Risiko, an so einer DCM zu leiden oder zu erkranken. Was aber ganz, ganz spannend ist, und ich glaube, das ist auch für die TFAs in der Beratung der Hundehalter später ganz wichtig. Es ist ungefähr, denke ich mal, so 3 Jahre her, da waren plötzlich in den USA vermehrt Hunde mit dem DCM-Phänotyp. Also für euch TFAs einmal, wir sprechen häufig immer von dem Phänotyp, weil etwas wie eine DCM aussieht, aber man weiß immer nicht unbedingt sicher, ist es eine primäre Herzmuskelkrankheit gewesen oder ist es eine Folge eines anderen Grundproblems? Und die hatten in den USA plötzlich viele, viele Hunde, die man gar nicht so kannte als DCM-Kandidaten, wie beispielsweise so Steffis, die im Sono aussahen wie eine DCM. Und die hatten alle gleich, dass sie getreidefrei ernährt wurden. Ja? Den genauen Zusammenhang weiß man noch nicht, aber ich denke mal, das ist vielleicht eine Beratung von Tierhaltern ganz, ganz wichtig, dass man die tatsächlich Richtung Fütterung auch beraten sollte, dass so rein getreidefrei gar nicht so gut ist. Dann nochmal zurück, wie oft hatten wir DCM-Hunde in der Vergangenheit? Also ich bin jetzt bei uns in der Klinik seit roundabout 5 Jahren und lass mich lügen, eine ganz konkrete Zahl kann ich jetzt nicht nennen, aber ich möchte schon so sagen, dass wir maximal so einen in der Woche hatten, also wirklich gar nicht mehr so oft. Und damals schon auf den üblichen Verdächtigen primär.
Super. Peter, da würde ich jetzt ganz gerne nochmal nachfragen. Du hattest das gerade angeführt, dass in den USA die Staffordshire Terrier, die Steffis, wie wir dann liebevoll sagen, durch eine getreidefreie Fütterung, also das Getreide war nicht im Futter enthalten, dass sie daraufhin eine DCM entwickelt haben. Ist denn danach, wenn die Hunde wieder mit Getreide gefüttert wurden, hat sich der Herzmuskel dann wieder normalisiert? Also sprich, war die DCM reversibel? War sie also dann wieder eine normale physiologische Herzgröße und die Funktion war auch gegeben? Kannst du da Infos zu geben? Kannst du eine Aussage dazu treffen?
Tatsächlich, also manche haben sich, es kam immer darauf an, wie fortgeschritten die Erkrankung schon war. Bei denen, die halt schon lange Getreide vernährt wurden, das Herz einfach schon, ich sag's einmal ganz salopp, total im Eimer war. Bei denen kam es dann zu spät, aber bei den Fällen, die man rechtzeitig erwischt hat und man hat die dann quasi wieder mit einem kommerziellen Futter gefüttert, hat sich das tatsächlich wieder erholt. Und das ist jetzt auch bei uns in der Klinik immer in der Anamnese ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch bei den klassischen Patienten. Ja, also wenn jetzt ein Dobermann kommt oder so, auch da fragen wir jetzt immer ganz explizit nach der Fütterung, weil wir dann sagen, und das ist ja total on vogue aktuell, Hunde getreidefrei zu ernähren neben dem Barfen. Und dann raten wir den Besitzern schon noch immer, okay, das ist vielleicht nur ein kleines Puzzle in dem gesamten Krankheitsbild, was man beeinflussen kann, und raten dann immer eben das umzustellen.
Ganz wichtig, Peter, weil das ist ja, wie du schon sagst, multimodal. Ja, das kann man so, glaube ich, mal im Raum stehen lassen. Es ist ja nicht nur ein Faktor, der damit reinfließt, sondern viele. Und finde ich sehr interessant. Danke, dass du das mit uns teilst, weil das ist wirklich für die TFAs ein wichtiger Punkt, den man sich im Hinterkopf einfach mal so notieren darf. Ich bleibe dann noch mal ganz kurz bei den Klappenerkrankungen. Wir haben gerade eben gesagt, also 70% hattest du gesagt, eben will ich die Mitralklappe und dann eben halt der Rest eben die DCM, aber wirklich rückläufig, was ja auch gut ist. Jetzt werden die Hunde ja immer älter. Wie alt sind so die Hunde im Durchschnitt, wenn sie bei euch auftreten mit einer Herzerkrankung? Und kannst du spezifische Symptome so der jeweiligen Erkrankung jetzt zuordnen? Einfach nur, dass das so auch als Richtwert an die Halterinnen und Halter weitergegeben werden kann durch die TFA. Hast du da was an der Hand?
Ja, also erstmal kurz nochmal zum Alter. Also man sagt halt, diese Mitralklammererkrankungen sind so mittelalte bis alte Hunde. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wann ist etwas mittelalt und alt? Wenn wir jetzt von unseren Kleinen sprechen, naja, ist ja so. Ich weiß oft genug, wenn ich in der Sprechstunde einen Hund habe, der 10 ist und ich spreche den als Opi an, dann sind manche Besitzer oder Besitzerinnen ein bisschen mokiert, weil die sind desto noch total jung. Aber man darf ja schon sagen, rein theoretisch, dass so ein Hund am Alter von 8 als geriatrisch gilt. Ja, und ich denke, das ist so ein gutes Alter, ab dem das durchaus gerne vorkommt bei den kleinen Hunderassen. Da gibt es dann immer die Ausnahme. Da ist der Prototyp der Cavalier-King Charles Spaniel. Ja, das ist eine Rasse, die bekommt das auch schon in sehr, sehr, sehr jungen Jahren. Aber so im Alter von 8, denke ich mal, ist das so, dass so ein Standardalter, wo wir das durchaus ja ab dem Alter häufig sehen. Was sind so spezifische Symptome oder klinische Zeichen, worauf die TFA die Besitzer hinweisen sollte? Mit ganz vorne dabei ist natürlich ganz klassisch Hustenproblematik, auf die geachtet werden soll. Das liegt in der Regel dann nicht, weil die Hunde schon Wasser in der Lunge haben, sondern einfach, weil das Herz zu groß ist und so ein, ja, einen Druck auf die Bronchien ausübt und entsprechend Hustenrezeptoren reizt und dann husten die Hunde halt. Ja, das ist meist ein mechanisches Problem. Also Husten ein sehr, sehr wichtiges Symptom. Dann eben Leistungsverminderung, wobei das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Muss jetzt ein Hund mit 12 noch so viel laufen wie ein Hund mit 5? Also da ist immer die Frage, ist die verminderte Leistungsbereitschaft wirklich ein Herzsymptom oder ist es Alter? Aber nichtsdestotrotz, darauf sollte man Besitzer vorbereiten, dass sie darauf gucken. Und mit am wichtigsten für uns Kardiologen ist die Ruheatemfrequenz. Ja, also wie atmet mein Hund, wenn der ganz entspannt im Körbchen liegt und schlafen sollte? Ja, wenn der da deutlich zu schnell atmet und zu sehr mit dem Bauch betont atmet, dann ist das schon immer ein Kardinalsymptom, dass irgendwas im Respirationszentrum los ist und dann kann es eben Herz oder Lunge sein. So, das sind für mich die wichtigsten Parameter.
Peter, danke dir, das hast du gut zusammengefasst. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal von den Hunden, die in einem guten Alter sich befinden, einigen wir uns darauf, auf die ganz Kleinen zurückgehen. Also sprich Welpenkauf, Kittenkauf. Kannst du ganz kurz, ganz prägnant sagen, gibt es da etwas, worauf ein Tierhalter, eine Tierhalterin im Vorfeld achten sollte, wenn ein Welpe, ein Kitten gekauft werden soll?
Also wenn wir jetzt so generell nicht jetzt nur vom Herzchen sprechen, denke ich mal, ist ja in der Summe immer ganz wichtig zu Beginn, dass man sich ja erstmal Gedanken macht, welche Hunde- oder Katzenrasse passt zu einem. Ich glaube, das geht im Vorfeld ganz häufig verloren, dass Besitzer, Besitzerinnen sich nicht so ganz gut damit auseinandersetzen, passt dieser Hund oder diese Katze eigentlich zu mir und zu meinem alltäglichen Leben. Ja, also ich glaube, so in der Stadt bei jemandem, der Vollzeit arbeitet, ist so ein Australian Shepherd, der arbeiten will, nicht so gut geeignet. Also das schon mal ganz vorne weg. Dann natürlich würde ich immer sagen, wenn ich mir so ein kleines Lebewesen nach Hause hole, finde ich immer wichtig, sich wirklich die Zucht anzugucken. Also wirklich zum Züchter, zur Züchterin zu fahren, sich die Elterntiere zeigen zu lassen, wenn möglich, zu gucken, wie sind die sozialisiert, wie gehen die miteinander um, wie sind die quasi in die Familie integriert. Weil ich glaube, dann weiß man schon, okay, habe ich einen Hund oder eine Hündin und Rüden, die immer mit dem Züchter mit zu Hause mitlaufen, dann weiß man, okay, die Babys sind, der werden auch gut sozialisiert sein. Für mich als Kardiologe dann natürlich ist es immer so, wenn ich mir natürlich einen Dobermann zulege, dann muss ich damit rechnen, dass also jeder zweite Dobermann wird an der DCM leiden. Dann muss ich damit kalkulieren, ich kaufe mir den Dobi, dann muss ich einfach damit rechnen, dass der irgendwann mal herzkrank wird. Ja, also da ganz, ganz wichtig auch nochmal die Rasseauswahl. Und worauf man als Besitzer wirklich immer gut pochen sollte oder was auch einfach wirklich in der tierärztlichen Praxis ist, ab der ersten Impfung das Hundebaby und das Katzenbaby ganz, ganz gut auskultieren. Ja, weil es passiert gar nicht so selten, dass wir plötzlich Hunde schon im Alter von einem Jahr bekommen, dass er immer noch jung ist, wo es heißt, ja, jetzt ist plötzlich ein Herzgeräusch da. Und dann liegt es häufig daran, dass vielleicht nicht so ganz genau hingehört wurde am Anfang, weil diese ganzen angeborenen Geschichte beim Hund zumindest, die hört man ja, oder auch bei der Katze, das hört man ja von Beginn an. Also das ganz wichtig, dass die TFAs ihren Tierärzten und Tierärzten auf die Finger klopfen und sagen, hey, hör mal ordentlich hin.
Peter, das hast du schön formuliert und ich denke, es ist einfach eine Teamarbeit, ne? Dass man eben die Tierhalterinnen und Tierhalter sensibilisiert, die Tierärztinnen und Tierärzte machen es auch nochmal. Also demnach wirklich eine Teamarbeit, dass man sehr bedacht auch darauf schaut, welches Tier, welche Rasse man eben halt gerne in die Familie aufnehmen möchte. Du hattest jetzt gerade schon, darauf gehe ich jetzt gar nicht mal so ein, ich hätte dich sonst noch gefragt, weil du hast vieles da auch schon beantwortet. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade auch der VDH, der Verband für das deutsche Hundewesen. gewesen, hat viele, ich sage mal, Bereiche aufgestellt. Also das ist die Lehre der Kynologie, die Lehre von Rassen, Zucht, Pflege, Verhalten, Erziehung und Krankheiten der Haushunde, worauf man eben halt gerade im Bereich der Zucht achten sollte. Also ich denke, Peter, korrigiere mich, aber wird da auch ein Augenmerk auf die Herzerkrankungen bei den Hunden gerichtet?
Ja, absolut. Also der VDH, der ist ja ganz, ganz vorne mit dabei und auch, ich meine, du hast ja eingangs gesagt, dass ich Mitglied im Kollegium Kardiologicum bin und entsprechend arbeiten wir da sehr eng mit dem VDH und insgesamt den Zuchtverbänden zusammen. Und da ist es ja schon so, dass bei gewissen Rassen eben eine vorherige Herzuntersuchung, bevor die zur Zucht zugelassen werden, vorgeschrieben ist. Ja, und das sind wir auch wieder bei den Dobermännern, das sind wir bei den Boxern, das sind wir bei den deutschen Doggen. Windhunderassen, da ist das also erforderlich, wenn man innerhalb des VDHs tut, dass die vorher untersucht werden. Und sobald halt da eine Auffälligkeit ist, ist es auch schon so, dass wir solche Hunde aus der Zucht rauskicken. Ja, weil man eben bei der DCM weiß, es gibt eine genetische Komponente und solche Hunde oder eben bei den Boxern, da war ja früher die Aortenstenose ein ganz, ganz großes Thema. Diese Hunde werden halt dann nicht zur Zucht zugelassen. Mhm. Und da hat der VDH ganz, ganz große Arbeit geleistet. Und jetzt nicht nur, was das Herz anbelangt. Ich meine, diese Seite kann man auch immer den Besitzern gut empfehlen, weil die auf ihrer Homepage ganz, ganz viele wichtige Hinweise zu allem haben. Du meintest schon die Kynologie, ja, Umverhalten, was muss ich aufpassen? Wie sieht es mit Impfungen aus? Wie sieht es mit Entwurmung aus? Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Hinweise auf der Seite des VDH.
Mhm. Total wichtig. Danke dir, dass du das auch nochmal so, ich sag mal, ich wollte das ganz gerne von dir bestätigt hören. Jetzt mache ich gerade mal die Brücke oder ich bilde die Brücke rüber zu unseren Katzen. Gibt es hier auch Kriterien, Leitlinien, die auf die Herzgesundheit unserer Samtpfoten abzielen? Hast du da auch eine Adresse oder einen Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Genau, also auch bei Katzen gibt es natürlich Zuchtuntersuchungen herzmäßig. Ja, die werden dann über sogenannte Pawpads, nennen sich das. Das ist quasi eine Sammelstelle für Befunde bei Katzen. Aber die beschäftigen sich nicht nur mit Herzen, sondern auch mit anderen angeborenen Erkrankungen. Da gibt es sogenannte Speicherkrankheiten, wo manche Katzenrassen vermehrt gewisse Proteine ansammeln, die eben krank machen. Also Pawpads ist da eine gute Anlaufstelle. Und generell kann ich immer nur als Tierarzt, es gibt eben ein Tierschutzgesetz, was ja sowieso auch immer für alles wichtig ist, auch die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz nennt sich die. Und die haben ganz, ganz tolle öffentlich zugängliche Haltungsempfehlungen auch rausgebracht. Und da steht auch drin, was denn für eine Katze gut ist. Da steht zum Beispiel drin, wie viele Katzentoiletten sollten pro Katze vorliegen, wie sieht es mit dem Freigang aus. Also auch die TVT, ja, wenn man das googelt, findet man die Seite. Da gibt es ganz, ganz tolle Haltungsempfehlungen, auch für die Katze.
Super, Dankeschön. Peter, ich mache mal wieder den Schwenk in den Humanbereich. Du weißt, ich springe ja ganz gerne mal. Sehen die Symptome bei Herzerkrankungen im Human- und veterinärmedizinischen Bereich, also Mensch und Tier, ähnlich aus? Und wie sieht die Therapie im Vergleich zum Humanbereich aus? Gibt es hier im Therapieansatz Parallelen? Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant zu wissen.
Also die Symptome sind tatsächlich sehr ähnlich. Weißt du, was erwarten wir denn? Also das Hauptproblem, was wir häufig sehen bei Linksherzerkrankungen, ist ja eben, dass die Hunde und Katzen Wasser in der Lunge ansammeln, ja, also ein Lungenödem entwickeln. Und auch das passiert bei Menschen tatsächlich, ja, wenn die eine schwere Mitralklappenerkrankung haben oder auch der Mensch kann eine DCM haben, ja, also da sind dann die Symptome mit Atemnot tatsächlich sehr, sehr gleich. Genauso wie Probleme, dass ein Mensch Synkopen bekommen kann, also Ohnmachtsanfälle durch eine Herzerkrankung. Das ist durchaus ähnlich. Was die Therapie anbelangt, das ist so, dass sich gewisse Bereiche durchaus decken und überschneiden. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Also die Therapie im Herzversagen, also mit Wasser in der Lunge, ist identisch. Ja, bei Hund und Katze zum Menschen, die bekommen halt ein Entwässerungsmedikament. Aber andere Medikamente, die sind beispielsweise in der Humanmedizin tabu, die wir einsetzen. Da ist einmal das Pimobendan halt das Medikament, was bei uns in der Tiermedizin ein absoluter Gamechanger war. Das zum Beispiel aber in Europa für den Menschen gar nicht zugelassen ist. Ja, die Asiaten, die setzen das tatsächlich ein mit großem Erfolg, aber bei uns in Europa ist Pimobendan bei Menschen nicht zugelassen. Also da gibt es Überschneidungen, aber auch sehr, sehr, sehr große Unterschiede durchaus.
Sehr interessant, das mal zu hören, wie da so die Überschneidungen sind oder auch nicht und was auch die Zulassung bestimmter Wirkstoffgruppen eben im Veterinärbereich versus Humanbereich eben halt, wie sich das darstellt. Peter, ich bleibe jetzt noch mal ganz kurz beim Thema Spezies und ich schaue gerne mal über den Tellerrand. Welche anderen Spezies können noch Herzprobleme aufweisen? Also ich denke hier ganz gezielt an Hamster, Meerschweinchen und Co. Hast du da vielleicht eine Zahl? Gibt es da aktuell zugelassene Medikamente für unsere Heimtiere oder müssen die, man nennt das, umgewidmet werden?
Also ich bin ein großer Verfechter der kleinen Heimis, ja, und ich schätze die sehr als Patienten, weil die ja nach wie vor stiefmütterlich behandelt werden und entsprechend mache ich ganz, ganz, ganz viel Heimtierkardiologie und eine genaue Zahl ist halt einfach schwierig, weil man ja jetzt erst anfängt, genau hinzugucken, weil der Stellenwert dieser kleinen Mäuschen ja immer mehr zunimmt und entsprechend die Besitzer und Besitzerinnen auch immer mehr dazu gewillt sind, auch Geld in Diagnostik zu investieren. Das heißt, so ganz konkrete Zahlen, wie oft was vorkommt, gibt es tatsächlich nicht so. Ich kann aber für mich sagen, ich sehe im Schnitt in meiner Herzsprechstunde in der Woche ungefähr 10 Heimsäuger, Kaninchen, Meerschweinchen, Degus, Frettchen. Und ich sehe auch tatsächlich ganz, ganz viele Herzerkrankungen. Beim Meerschweinchen prima sehe ich den Phänotyp einer DCM. Aber auch angeborene Erkrankungen habe ich schon finden können. Das Problem da ist aber, es gibt kein zugelassenes Herzmedikament für die kleinen Heimsäuger. Das heißt, wir müssen immer umwidmen und das bedeutet auch, die Dosierungen, die sind auch von Hund und Katze übernommen. Also wissen gar nicht, stimmen die Dosierungen, die wir nutzen, überhaupt für die Meerschweinchen und Kaninchen oder brauchen die tatsächlich höhere oder niedrigere Dosen? Das wissen wir nicht. Also das ist immer so ein bisschen Try and Error und eben von Hund und Katze abgekupfert. Aber ja, auch bei denen sollte man ganz genau hingucken, weil auch denen kann Medikamenten helfen und die haben es genauso verdient wie Hund und Katze, dass man sich da gut um sie kümmert.
Peter, das sehe ich ganz genauso. Die haben es alle verdient, bestmöglich versorgt zu werden. Da bin ich ganz, ganz nah bei dir. Und ich habe gerade das Bild Meerschweinchen mit einer DCM und Dobermann mit einer DCM. Das ist schon sehr imposant. Wir sehen einfach mal im Bereich Medikamente. Vielleicht entwickelt sich da noch was, was die Zukunft so mit sich bringt, was da noch kommen könnte. Wir hoffen es einfach mal, weil es würde sicherlich unterm Strich dann auch diesen Patienten sehr zugutekommen. Eine weitere Frage, die ich an dich hätte, wäre, die notwendigen Herzklappen-OPs beim Menschen sind ja mittlerweile, sage ich mal, Routine-Eingriffe. Ich glaube, so kann man das fast sagen. Werden solche Herzklappen-OPs im Kleintierbereich in Deutschland auch durchgeführt oder gegebenenfalls nur im Ausland? Peter, hast du da eine Info?
Also es ist ja immer mehr am Kommen. Also angeborene Herzerkrankungen mit Katheter und so oder Ballonierung, das ist ja schon inzwischen auch Routine inzwischen in der Tiermedizin beim Hund. Ja, aber wenn wir jetzt speziell über die Mitralklappe nachdenken, da sind wir in Europa noch in den Kinderschuhen. Der ausländische Markt, die machen da schon deutlich mehr und die machen sogenanntes Mitralklappen. Clipping, also da wird quasi wirklich so mehr oder weniger so eine Klemme auf die Mitralklappe gesetzt, damit diese Undichtigkeit geringer wird. Andere machen so neu angesetzte Sehnenfäden, um das zu reparieren. Das ist aber auch primär im Ausland. Aktuell ist es so, dass in Deutschland sich bisher nur eine Institution jetzt damit beschäftigt und das auch jetzt anbietet. Und das ist die LMU, also die Universität in München. Die haben jetzt da dieses Jahr erst begonnen und die bieten jetzt auch dieses Mitralklappen-Clipping an. Ja, aber ansonsten ist es bei uns in Deutschland immer noch Zukunftsmusik, denke ich, in der Summe.
Wichtig zu wissen, Peter, danke für die Info. Ich denke, das ist auch in der Beratung, wenn mal ein interessierter Tierhalter, Tierhalterin fragt, wenn was sein sollte, ob solche OPs durchgeführt werden können in Deutschland, ist die LMU München dann Ansprechstation oder Ansprechpartner, besser gesagt. Und um es abzuschließen, dann ist da halt wirklich noch Luft nach oben, wenn wir noch in den Kinderschuhen stecken. Peter, ich habe von dir jetzt ganz, ganz viele wichtige und auch bedeutsame Infos zum Thema Herzgesundheit erhalten. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz und knackig die wichtigsten Punkte zusammenfassend an die Hand geben?
Sehr gerne. Also, ich denke mal, fangen wir wieder beim Welpenkauf an. Da hatte ich ja schon mal gesagt, wichtig ist, sich wirklich die richtige Rasse auszuwählen, die zu einem passt. Wichtig ist, sich eben die Zucht gut anzugucken. Und wichtig ist, dass man eben schon im Welpenalter zunächst beginnt, die Tierchen gut abzuhören, damit man ja nichts verpasst. Und im weiteren Verlauf, denke ich, ist es ganz wichtig, das hatte ich noch nicht gesagt, finde ich es immer für sinnig, wenn man so einen geriatrischen Hundeopa oder Hundeomi zu Hause hat, so also ab dem Alter von 8 Jahren, macht es Sinn, die einmal jährlich checken zu lassen. Also auch wenn die gesund sind, dass man sagt, okay, im Zuge der Impfung lasse ich mal einen Blutcheckup einfach machen, so einmal im Jahr oder Blutdruck messen, um einfach rechtzeitig vorbeugend eingreifen zu können. Und es macht auch Sinn, Sobald man Herzgeräusch hört, das heißt ja nicht immer gleich, dass das Tierchen irgendwie Medikamente braucht, aber in dem Zuge macht es absolut Sinn, auch da einen Kardiologen zu konsultieren, um zu gucken, hey, ist denn dieser Befund schon relevant oder nicht? Ja, damit wir eben die Chance haben, unseren Fellnasen ein sehr, sehr langes und lebenswertes und schönes Leben gewährleisten zu können. Also hier ist oft Vorsorge besser dann auch als am Ende dann Therapie. Also die Vorsorgeuntersuchung ganz, ganz, ganz wichtig.
Peter, auch da bin ich wieder an deiner Seite. Vor allem, das schießt mir dann immer durch den Kopf, das ist ja auch Lebenszeit verlängernd. Je eher wir etwas dann im Rahmen der Prophylaxe oder der Vorsorge entdecken, umso eher kann auch dann therapeutisch eingegriffen werden, weil der Weg bei einer Herzerkrankung geht leider immer in eine Richtung und nicht zurück. Demnach ist das sicherlich ein ganz, ganz valider Punkt. Zu guter Letzt, mein lieber Peter. Was wünschst du dir als Kardiologe? Wie sieht deine ideale Kleintier-Herzenswelt in der Praxis aus? Gerade in Bezug auf die Tierhalter-Awareness, also das ist das Bewusstsein der Tierhalterinnen und Tierhalter und die Prophylaxe im Rahmen einer guten Herzgesundheit bei unseren Klein- und Heimtieren.
Ach ja, eine Idealwelt. Von der Idealwelt. Man fängt immer an, sich gleich von der Idealwelt so zu verabschieden, weil ich glaube, das gibt es immer nicht, weil in jedem Kosmos ist die Idealwelt anders. Weißt du, natürlich wäre für mich als Kardiologe, wenn immer alles absolut optimal wäre, ist, dass ich immer ein komplettes Labor hätte, ein Röntgenbild und dass die Tiere immer dann geschallt werden, auch dann, ja. Aber die Idealwelt da draußen ist nun mal anders. Weißt? Und da liegt es ja häufig einfach daran, auch an finanziellen Aspekten. Nicht jeder Tierhalter oder jede Tierhalterin kann sich leisten, diese Diagnostik in der Summe immer komplett zu machen. Insofern würde ich mir zumindest wünschen, dass die Besitzer und die Besitzerinnen daraufhin ganz, ganz gut trainiert werden, nenne ich es jetzt mal, einfach ihre Tiere gut zu beobachten. Also wirklich zugucken, atmet der jetzt irgendwie angestrengt in Ruhephasen oder hustet der vermehrt? Und das nicht irgendwie nur aufs Alter zu schieben und zu sagen, ja, das ist doch schon normal, sondern da die Besitzerin echt zu sensibilisieren, okay, jetzt gehe ich mal zu meinem Tierarzt, zu meiner Tierärztin, lass da mal gucken. Und dann ist das Erste, was für mich dann immer mit am wichtigsten ist, wenn das Tier angestrengt ist, mache ich ein Röntgenbild bei meinem Haustierarzt, weil da kriege ich schon ganz, ganz viel Info und ganz viel Input, um zu gucken, habe ich ein Herzproblem oder nicht. Ja, also da wäre ich schon ganz, ganz glücklich und das ist auch etwas, was wirklich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen machen können, den Besitzern zu zeigen, hey, wie zähle ich deine Atemfrequenz? Weil auch das ist tatsächlich gar nicht so trivial, dass Besitzer wissen, wie zähle ich denn die Atemfrequenz? Also ich sage meinen Leuten immer, ein Atemzug ist einmal Bauch hoch, Bauch runter, also einmal ein, einmal ausatmen. Es gibt Tierhalterinnen, die zählen das schon als zwei Atemzüge. Natürlich kommen die dann mit dem dyspnoeschen Tier in Anführungszeichen, obwohl das alles in Ordnung ist. Und sowas können unsere TFAs ganz, ganz gut mit den Tierbesitzerinnen auch üben. Also ja, so das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man schneller mal den Mut hat zu überweisen. Ja, also wir sehen ja häufig vorbehandelte Hunde und Katzen, die oft unnötigerweise meinetwegen eine Entwässerung bekommen, weil es hieß, ja, der hustet. Also da einfach zu sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, ich konsultiere den Spezialisten. Ich meine, die Tierärztewelt ist so klein und wir sollten alle ganz fest und dolle zusammenarbeiten und da einfach mal schneller einfach einen Spezialisten zur Rate ziehen. Genau, das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Und zu den kleinen Heimis, die immer schicken, die haben es nämlich genauso verdient. Also wie gesagt, vielleicht merkst du schon, das ist so ein kleines Herzensprojekt von mir selber. Die liegen mir ganz, ganz dolle am Herzen. Und auch da einfach mal, die sind es wert, dass man guckt. Ja, wenn die schlecht atmen, röntgen lassen, wenn man sich nicht sicher ist, ab zum Kardiologen.
Peter, ich kann auch nur das unterstreichen. Die liegen mir alle am Herzen. Und dann kann ich auch nur sagen, du bist wirklich ein Herzchen, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast für dieses tolle Interview. Und ich danke dir ganz herzlich.
Ja, nochmal, ich habe dir zu danken. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr TFAs da draußen konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ich möchte, das ist jetzt unabhängig von diesem Thema, möchte ich auch mal eine ganz große Lanze für euch brechen. Wir Tierärzte oder Tierärztinnen wären nichts ohne euch. Ihr fangt so viel ab. Ihr haltet uns so viel Arbeit vom Hals, ihr macht ganz viel Besitzerkommunikation für uns. Also ihr seid absolut unersetzlich in diesem Job. Und ich möchte auch mal sagen, es kursiert immer noch dieser Helfer-Ausdruck. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden, weil Tierarzthelfer, das wird dem, was ihr macht, überhaupt nicht gerecht. Ihr seid so viel mehr und ich spreche immer bei mir in meiner Sprechstunde von meiner Behandlungsassistenz. Ja, den Helferausdruck, den nehme ich gar nicht, weil wie gesagt, ihr seid unendlich wichtig und ohne euch gäbe es uns nicht. Das wollte ich jetzt zum Schluss noch sagen.
Peter, du hast ein wunderbares Schlusswort für das Interview gefunden, weil es ist wirklich so, es ist eine sehr hochqualifizierte Assistenz und ohne die könnten die ganzen Praktiker und Praktikerinnen draußen ihren Beruf nicht ausüben. Und das hilft unterm Strich unseren ganzen Fellschnauzen. Hast du schön gesagt. Danke dir, Peter.
Sehr gerne.
Wie du ihr gut hören konntet, gibt es im Rahmen der Assistenz viele Punkte und wertvolle Hinweise, die in der Tierhalterberatung angeführt, angesprochen werden können und auch sollten. Natürlich liegt die Diagnostik und auch die Therapie, wie auch die Überwachung derselbigen, wie immer bei der behandelnden Tierärztin, dem behandelnden Tierarzt. Aber Peter hat es schön auf den Punkt gebracht. Du hast die besorgten und verantwortungsvollen Tierhalterinnen und Tierhalter und Züchterinnen und Züchter nicht weniger am Telefon oder direkt an der Anmeldung. Nutze im Rahmen der Assistenz dein Wissen und sei eine stützende Säule weiterhin im Rahmen der Herzgesundheit unserer geliebten Vierbeiner. Und damit du noch mehr erfahren darfst, nutze ich diesen Podcast als Brücke für unser nächstes kostenloses TFA-Total-Webinar am 30.10. diesen Jahres. Exklusiv wie immer nur für euch TFAs. Denn dann geht es herzlich weiter. Dann geht es speziell um Daten, Fakten und Mythen im Bereich der Herzerkrankungen bei Hund und Katze. Ein versierter und ebenfalls in Berlin tätiger Kollege wird euch an diesem Abend helfen, den Blick zu schärfen. Denn wie bereits einmal gesagt wurde aus dem kleinen Prinzen, man schaut nur mit dem Herzen gut. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Dann geht es um das Thema November Rain, alles fließt. Und damit meine ich in diesem Fall nicht den November Blues, sondern das Thema PUPD und welche Diagnostik und wissenschaftlichen Fakten dir in der Tierhalterberatung unterstützend zur Verfügung stehen. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit, bleib gesund und pass gut auf dich und dein Herzchen auf. Alles Liebe, deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.